haben, ohne einem guten oder einem sehr guten Klima und wo sich die Mitarbeiter wohlfühlen und eben auch verschiedenste Events zu machen, zu starten im Jahr mit ihnen. Zum Beispiel, wie wir bei euch waren auf der Convention, haben wir ja alle Mitarbeiter mitgehabt, ja. Waren wir 25 Leute dort und haben das dann angehängt, dann waren wir dann noch beim Steirerwirt eine Nacht und haben dort eine Weinverkostung gehabt. Und wir versuchen eben so 4-5 Events im Jahr zu machen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Allein jetzt gut zu bezahlen und zu schauen, sie sind im Daumenkurbel, wie gesagt, mit 18,5 Punkten und dritter Rollenbin. Wichtig, sehr wichtig, aber es gehört mehr dazu.
Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Unser heutiger Gast ist einer der schillerndsten Köche Österreichs, einer der besten, ohne Zweifel auch Platz 3 der Austria's 100 Best Chefs und 18,5 Punkte im Gomeo sprechen ja da eine klare Sprache. 2014 übernahm er mit seiner Frau Barbara Eselböck das legendäre Restaurant Taubenkobel im burgenländischen Schützen am Gebirge. Und er etablierte seither seine Küche als eine der wohl kompromisslosesten des Landes. Sein Weg ist eine einzigartige Success Story. Eine aber auch mit Rückschlägen, durch die er aber jedes Mal über sich selbst hinausgewachsen ist. Ich freue mich wirklich sehr, endlich einmal mit ihm höchstpersönlich über all das sprechen zu können. Herzlich willkommen, lieber Alain Weisgerber.
Hallo, grüß euch. So, vielen, vielen Dank, dass ich überhaupt einmal dabei sein darf, muss ich sagen, weil es ist jetzt keine Schleimerei, sondern es ist jetzt auch keine Schleimerei, aber ich muss ja trotz allem sagen, Rolling Pin macht wirklich eine unglaubliche Geschichte, einen unglaublichen Job, hilft uns allen, uns zu positionieren, dass die Leute uns kennenlernen, das muss ich schon sagen. Also es ist ja sehr, sehr angenehm, jetzt so ein Medium zu haben, wo man wirklich dann was über die Köche erfährt, über die Familie, über das Lokal, über die Geschichte. Mhm. Und ich glaube, das ist ja für mich auch das Wichtigste, die Geschichte eines Hauses. Ja, also ja, jetzt gleich mal da reinzukommen. Ich glaube, das ist ja für mich überhaupt das Wichtigste, dass jeder Betrieb irgendwie seine eigene Identität hat. Ja, und das ist eigentlich das, was es dann auch ausmacht, weil jetzt in Kopenhagen zu sitzen und dann am Französisch zu essen oder dann in Frankreich zu sitzen und dann in einem schwarzen Raum mit Holz wie in Norwegen zu sitzen und dann auch die Gerichte so zu essen, finde ich ja für mich, das macht ja alles keinen Sinn mehr Ende des Tages. In viele Restaurants, wo ich dann sage, wo bleibt da die Identität? Und ich glaube ja, es muss ja spürbar sein, wo man ist, und das muss ich dann eben mit dem Haus und mit dem Teller widerspiegeln. Und wenn das nicht so ist, ist es austauschbar. Und alles, was austauschbar ist, finde ich, ist halt eine halbe Geschichte.
Wir sind ja da jetzt tatsächlich sehr schnell ins Thema reingekommen. Danke, lieber Alain, dass wir eigentlich so schnell jetzt in Medias Res gehen können. Es ist ja wirklich, wenn man jetzt vor allem in Bezug auf Österreich hört, Haus mit Geschichte, Haus mit Identität. Ich glaube oder wage zu behaupten, dass fast jeder da zu Beginn ans Taubenkobel Restaurant denkt, beziehungsweise an das Haus. Ihr habt ja mehr als jetzt Restaurant, nur da hängt ja vieles mit dabei. Du hast es 2014 ja offiziell dann übernommen, bist jetzt aber schon lange nicht nur in Österreich, sondern auch im deutschsprachigen Raum unterwegs. Wie lange bist du jetzt eigentlich genau schon in Österreich? Sind es schon 20 Jahre?
Ja, es sind schon viel mehr. Ich bin 89 nach Österreich gekommen, habe dann 2,5 Jahre im Steirer gearbeitet, in der Ramsowski-Gasse, also in der Weißgerberländer eigentlich. Ja. Und bin dann noch mal kurz ins Ausland für 2 Jahre nach München und habe mich dann 92 selbstständig gemacht eigentlich. Also 92 mit einem Heuring und dann 93 mit der Blauen Gans in Weiden.
Ja, über das sprechen wir noch alles. Was ich ganz interessant finde bei deiner Biografie ist, dass sie sich fast ein bisschen spiegelverkehrt liest von vielen deutschsprachigen Köchen. Du bist, hast in Frankreich, in Straßburg gelernt und bist dann aber relativ im deutschsprachigen Raum gelandet. Warum eigentlich? Du hättest ja auch in Frankreich bleiben können, hast dich aber dann sehr schnell offenbar für deutsche Küchen interessiert. Zufall eher oder steckt da was dahinter?
Na, das war eher Zufall. Irgendwie war das so, dass ich gesagt habe, am liebsten würde ich in die Schweiz gehen. Das hat dann auch geklappt. Das war meine erste Stelle, aber zwar in Deutschland, aber danach im Winter bin ich dann noch in die Schweiz, nach Zermatt, weil da haben wir erstens einmal Skifahren, dann zweitens einmal hat man damals wirklich viel mehr verdient wie bei uns, muss ich ehrlich sagen. Also auch als Jungkoch war das eine ganz andere Geschichte. Und zweitens war dann der Fun-Faktor dazu, Skigebiet, Zermatt, Skifahren, bisschen Halligalli und so halt, ja. Ich glaube, das war schon auch ein Grund dazu. Und dann war ich dann 2-3 Mal dort. Und, aber was halt anders ist wie bei den anderen, ich habe mich dann sehr, sehr früh selbstständig gemacht. Das ist der Unterschied. Ich habe jetzt nicht die Zeit gehabt, da viele Erfahrungen zu sammeln, sondern ich war dann 23 und habe eben das Restaurant aufgesperrt und habe aber dann mit 23, ja, also nächstes Jahr habe ich mein 40. Jubiläum als Koch. Ich habe 83 in der Lehre begonnen, ja. Also im Mai, also nächstes Mai sind das 40 Jahre, ja. Und habe mich dann mit 23 selbstständig gemacht. Also das sind dann also 30 Jahre Selbstständigkeit eigentlich. Und das, die Erfahrung habe ich dann versucht, dann im Winter nachzuholen. Wir haben dann immer 3 Monate Zug gehabt und da bin ich immer auf Stage gegangen, 2 Monate in den verschiedensten Restaurants und habe eben da versucht, das nachzuholen, was ich eigentlich nicht gelernt habe. Das war irgendwie ein Sprung ins kalte Wasser. Was ich können habe, habe ich gekocht und auch, das wär's.
Wie viele Leute haben dir damals mit 23 gesagt, dass du völlig verrückt bist, selbstständig was zu eröffnen? Waren es 90% oder 110?
Ehrlich gesagt, eigentlich niemand, weil es war einfach eine andere Zeit. Das muss man ehrlich sagen. Es ist immer so ein Klischee, das war eine andere Zeit, bei uns war es immer anders. Es war aber so. Ja, du hast viel leichter ein Lokal aufsperren können. Ich habe kein Geld gehabt, ich habe auch keins braucht. Das war ein Pachtgeschäft. Wenn man es auf eine geringe Pacht geeinigt, weil das Restaurant war schon 2 Jahre offen, aber ist aber nicht gegangen. Und dann habe ich das einfach gemacht, ohne großartig nachzudenken. Ja, da habe ich ja Speisekarten geschrieben, da hat es eine Kasse gegeben, da hast du reinponiert, da hat es keine E-Mail gegeben, da hat es nur telefonische Reservierung gegeben, du hast keine Sekretärin braucht, du hast Ende des Tages nichts gebraucht, das war eigentlich nur, dass du einen Steuerberater braucht hast, ja, der hat dann auf die Finanzen geschaut, damit es was zum Tun ist. Und ich war in der Küche. Ich bin auch nie zu einem Gast rausgegangen. Ich habe nie rausgemüssen und irgendwie sagen, hallo, wie war es und so. Ich war immer drinnen, die, was ich kenne, da bin ich auch meine Freunde, bin ich rausgegangen. Aber das war damals auch nicht notwendig. Das war einfach eine andere Zeit. Jetzt, wenn ich jetzt nachdenke, wenn ich jetzt nicht zum Tisch rausgehe oder wenn ich rausgehe und einen Freund begrüße, da muss ich ja auf jeden Tisch hingehen, was ich auch gerne tue, ja. Aber es ist halt nicht mein, ich bin eher, sag mal, introvertierter und renne jetzt nicht auf jeden Tisch rum, um mich wichtig, schon gar nicht vor dem Essen, dann wenn nach dem Essen, weil die Lorbeeren hole ich mir gerne nahe ab und nicht vorher, weil das geht meistens dann in die Hosen, wenn man das vorhat. Und das bin ich, ja. Ich bin nicht der, der draußen, das glaube ich, weiß man von mir, der viel beim Gast steht und halt Entertainment tut, für das ist meine Frau da und die Mitarbeiter im Service. Und damals war es überhaupt nicht notwendig, ja, jetzt rauszugehen und mit dem Gast zu reden und hin und her. Das war für mich nichts anderes, wie wenn ich wo arbeite, nur ich habe halt aufs Geld schauen müssen, ja. Also aufs Wirtschaftliche, das ist dazugekommen, aber das war dann ein Lernen, also Learn by Doing, ja. Und ich habe das so gelernt und nicht anders.
Vermisst du das ein bisschen, dieses in Ruhe in der Küche konzentriert zu arbeiten, ohne das Blitzlichtgewitter? Ich meine, du zählst schon so zu den bekanntesten Köchen, auch zu denen, die ja medial sehr gesucht sind. Gibt es da schon Momente, wo du sagst, ey, eigentlich so wie es früher war, ohne Jet-Set und Rock'n'Roll Koch-Image und ständig Interviews geben oder jetzt da wieder Podcast geben, wäre mir eigentlich lieber, in Ruhe zu kochen.
Na, es hat Jahre gegeben, da war es so. Also mittlerweile weiß ich, dass es sehr wichtig ist und ich kann auch sehr gut damit umgehen. Also Kritik ist für mich ja oder Lob, das ist bei mir in der gleichen Schublade. Das heißt, es gibt viele Sachen, also viel Lob, wo ich mir nicht anschaue, wo ich nicht lese. Und das Gleiche mache ich auch mit der Kritik. Mhm. Also ich versuche das irgendwie fern von mir zu halten. Natürlich, manchmal sickert es durch. Aber im Großen und Ganzen versuche ich da wirklich ein bisschen Abstand zu halten und kann gut damit umgehen, auch jetzt mit Interviews oder jetzt letztes Jahr das erste Mal auf der großen Bühne bei euch, Rolling Pin, war für mich das erste. Genau, der Rolling Pin Convention war das für mich das erste Mal auf so einer großen Bühne. Ja. Ich habe mir das jahrelang sehr gut überlegt und war auch, muss ich ehrlich sagen, auch nicht bereit dazu. Hm. Und jetzt muss ich sagen, haben sich ein paar Sachen verändert und ich mache das jetzt auch gern, weil das ja auch nicht was wichtig ist, das kommt noch dazu, weil es schön ist, jetzt ein Teil zu sein von denen Jungen auch, weil ich bin ja mittlerweile, ich bin jetzt vor ein paar Tagen 55 geworden und ich weiß ja, es gibt ja mittlerweile sehr junge, talentierte Köche, die halt zwischen 25 oder unter 35 sind und die das ein bisschen leichter tun, jetzt mit den Bühnenauftritten, wie vielleicht einer, der in meiner Generation ist. Mhm. Aber ich habe mich da jetzt, das ist sehr, sehr gut gelaufen und damit habe ich jetzt irgendwie einen sehr positiven, eine positive Erfahrung jetzt im Hinterkopf. Und es ist ja wirklich super gelaufen und es hat mir Spaß gemacht und jetzt sieht es irgendwie anders wie vor 5, 6, 7 Jahren. Und das, glaube ich, ist auch ein Riesenvorteil jetzt, ja, um zu sagen, okay, wenn das einmal machst und das gut gelaufen ist, siehst du das jetzt entspannter. Ja, und jetzt, weil ich habe mir schon immer gedacht, ist schwierig, wenn du nie dabei bist. Ich verstehe das ja natürlich auch. Es ist ja mittlerweile, geht's ja anders nicht mehr, auch um jetzt so Mitarbeiter zu lukrieren, ja. Muss man ja.
Das ist ja die Geschichte. Meine Frage auch gewesen, dass du in Zeiten wie diesen die mediale Präsenz irgendwie ein Stück weit auch brauchst, jenseits der Eitelkeiten, ja, jenseits von ich war jetzt dort
oder was da oder so. Ja, die Eitelkeit war bei mir nie im Vordergrund und ist es ja auch nicht. Das war nie, wenn ich sowas mache, mache ich das fürs Ganze, ja. Das heißt, dann mache ich es für den Betrieb und nicht für mich, weil ich, wie gesagt, ich nehme mich nicht so wichtig. Und ich glaube, das ist ja sehr, sehr wichtig, ja, dass man das irgendwie mit Abstand betrachtet. Aber ich habe auch gemerkt, wie medial das dann eben war, auch mit Mitarbeitern zum Beispiel, wir haben unglaublich viele Bewerbungen bekommen. Und das schließe ich schon da zurück, dass es auch mit Rolling Pin zu tun hat, natürlich auch die Geschichte mit der Kitchen Impossible, was wir jetzt heuer waren. Also so zwei, drei Sachen zusammen, weil wir haben ja an sich, wir haben schon was verändert intern im Betrieb, aber alleine das war es nicht. Weil das haben wir schon öfters gemacht und es hat nicht funktioniert. Also ohne diesen medialen Auftritten und diese Präsenz, glaube ich, kann man keine Mitarbeiter mehr lukrieren. Ja. Also da muss ich ehrlich sagen, da ist ein Inserat
ist wirklich jetzt zu schalten. So, dass du wirklich sagst, jetzt jenseits auch der Gourmet-Punkte der vielen Auszeichnungen und so, wäre es schwierig, wenn du jetzt medial nicht so exponiert wärst, wirklich ausreichend Mitarbeiter zu lukrieren, ist auch bei euch im Taumkult die Situation, wäre sie so angespannt, wäre da nicht diese mediale Präsenz?
Glaube ich schon, ja. Also es war in den letzten Jahren, also die letzten zwei Jahre geht es schon, sagen wir mal, sehr gut, aber kann mich erinnern, wie ich angefangen habe hier, da waren wir teilweise zu viert in der Küche, für zwei Restaurants. Ja. Also das war schon beinhart und das nicht eine Woche, sondern zwei, drei Monate. Ja. Und das war dann immer schwierig, wen zu finden und sie auch zu halten. Mhm. Aber wie gesagt, heuer haben wir, ich muss auf Holz klopfen, heuer haben wir wirklich keine Ahnung, wie gesagt, ein bisschen umstrukturiert im Betrieb und auch eben diese mediale Geschichten, die sehr positiv sind, haben wir, sind wir sogar overgestafft, ja, und wir haben gute Mitarbeiter, die wirklich auch Quereinsteiger, die studiert haben, Wirtschaft studiert haben zum Beispiel, die eingestiegen sind im Frühjahr, dann ein Opernsänger, der bei der Oper gesungen hat, der Cordon Bleu die Schule gemacht hat in Paris, also nicht nur fertige Köche oder Köche, so im Sinne, wie man es kennt, sondern drei dabei, die von ganz woanders kommen und es mischt, diese Mischung bringt auch eine andere, erstens mal ein anderes Niveau, weil man glaubt ja immer, die Köche und so, was die, das wird halt so hart geredet und wird geschimpft und Arschloch und was immer so alles. Nur ehrlich gesagt, stimmt nicht, weil Arschloch zu sagen, erstens mache ich es nicht und zweitens, wenn ich es machen sollte, muss ich damit rechnen, dass der gleich geht. Ja, vor 15 Jahren hast du gesagt, Arschloch, hat er gesagt, danke. Ja. Aber mittlerweile hat sich ja das ein bisschen geändert.
Da hat sich viel und getan.
Und ohne einem guten oder einem sehr guten Klima und wo sich die Mitarbeiter wohlfühlen und eben auch verschiedenste Events zu machen, zu starten im Jahr mit ihnen. Zum Beispiel, wie wir bei euch waren auf der Convention, haben wir ja alle Mitarbeiter mitgehabt, ja. Waren wir 25 Leute dort und haben das dann angehängt, dann waren wir dann noch beim Steirerwirt eine Nacht und haben dort eine Weinverkostung gehabt. Und wir versuchen eben so 4-5 Events im Jahr zu machen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Allein jetzt gut zu bezahlen und zu schauen, sie sind im Daumenkurbel, wie gesagt, mit 18,5 Punkte und dritter Rolling Pin. Wichtig, sehr wichtig, aber es gehört mehr dazu, weil es gibt ja andere Lokale auch in Österreich, die sehr, sehr gut sind. Es gibt
die Konkurrenz schläft ja nicht. Ja?
Es gibt ja, wenn ich jetzt so schnell zusammenzähle, na 10, 20 sind fix dabei und auch die anderen, die halt auch nicht weit weg sind, also 50 Lokale gibt schon. Und wir haben ja nicht den Vorteil, jetzt in der Stadt zu sein, in Wien, wo ich sage, ich habe am Wochenende zu, ich habe vielleicht nur am Abend offen, wir haben ja Mittag-Abend-Service, wir sind im Land. Ja. Das ist zwar schön von Mai bis Ende September, aber die restlichen Monate ist es bei uns ein bisschen eingeschlafen, ja. Also, da muss man dann schon auch die Leute mal daher bringen, und die zu überzeugen, hier zu leben, 5 Tage in der Woche, und die, was dann weiterkommen, sind 7 Tage da. Ja. Und wie jetzt in einer Großstadt wie Wien, oder es gibt ja andere Städte, oder eben im Ausland, weil mittlerweile suchen ja alle Kollegen auch im Ausland, ob das dann Snowma ist, oder ob das in Paris ist, wurscht, wo du hinschaust, werden ja Mitarbeiter gesucht, was ja vor 5-6 Jahren nicht so war. Die hatten eine Warteliste, also da bist du nie reinkommen. Mittlerweile.
Wobei es bei euch jetzt offenbar ein bisschen anders ausschaut. Entschuldige, dass ich dich
unterbreche. Bei uns ist es wirklich.
Offenbar, du hast jetzt vorher gesagt, vor 5-6 Jahren war es bei euch schwieriger als heute, was glaube ich, nicht bei allen der Fall ist. Bei vielen hört man, dass sie jetzt erst recht große Mühe haben, post-Corona und so weiter. Bei euch ist das offenbar eben auch durch deine vielleicht neue mediale Präsenz, die du ein bisschen mehr gepusht hast, vielleicht auch dem geschuldet.
Ich bin mir sicher sogar, dass es ein großer Anteil daran hat. Natürlich haben wir auch zu Corona-Zeiten alle Mitarbeiter in Kurzarbeit gehabt. Wir haben sie durchbezahlt, haben ihnen auch das fehlende Trinkgeld ausbezahlt zum Beispiel. Also wir haben da glaube ich nicht viele Fehler gemacht. Und die, was dann sich verändern wollten, die 2, 3, war dann schon eine Enttäuschung da, die dann gleich gegangen sind, nachdem wir wieder aufgesperrt haben. Aber alles andere, und ich muss so eins sagen, ich habe meine Küchenmannschaft, die ich habe, ist jetzt zu 100% neu. Ich habe einen Koch von letztes Jahr, der im Oktober angefangen hat. Die anderen 9 Mitarbeiter sind alle neu. Ich habe keinen einzigen.
Ist das ein Vorteil oder ist das ein Nachteil?
Man glaubt ja, es ist ein riesen Nachteil. Auch ich habe es natürlich geglaubt. Es ist immer gut, wenn man 3, 4 Alte dabei hat. Aber es hat sich irgendwie so ergeben. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, wir sind jetzt zu 8 momentan, die wirklich alle neu sind, wo keiner da war, außer der Peter, der im Oktober letztes Jahr angefangen hat, der war dann da einen Monat, da war ja Lockdown. Man stellt sich neu auf, es ist ein bisschen schwierig am Anfang, aber man versucht dann auch die Strategie zu ändern. Ja, früher habe ich das auf 1, 2 Personen zugeschnitten, das Konzept, und jetzt habe ich das auf alle aufgeteilt, also 4, 5 Mitarbeiter. Jeder hat eine Verantwortung und irgendwie läuft es irgendwie anders. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt froh, dass es so ist. Es ist wie ein neuer Anfang und ich brauche immer wieder einen neuen Anfang. Ich bin so irgendwie, das ist jetzt das zweite Restaurant, wie gesagt, das war es mir, das eine ist abgebrannt, dann ist das Haus am See auch abgebrannt, Ende des Tages. Aber alle 10 Jahre oder alle 5 Jahre so ein bisschen eine große Veränderung, glaube ich, tut da ganz gut, wenn man das jetzt 40 Jahre macht. Also 40 Jahre auf der gleichen Stelle zu stehen und diese weiße Fliesen zu betrachten. Und immer die gleichen, glaube ich, kann es ja mühsam werden, wenn man sich so jung selbstständig macht wie ich. Es gibt ja viele, die dann reisen bis 30, 35 und machen sich dann selbstständig. Die haben viel gesehen. Also so gesehen waren auch diese Wechseln, glaube ich, auch, und wenn es auch sehr wehtan hat, sehr wichtig für mich.
Stichwort Wechsel, die wehtun, Stichwort auch Neuanfang. Sprech mal ein wenig über die Vergangenheit, über das, was war. Es ist ja eine faszinierende Geschichte, ein bisschen eine bisschen eine tragische auch, aber es ist ja alles mehr als gut ausgegangen. Darum, glaube ich, kann man das sich so wie ein bisschen zurücklehnen und die Tragik, die da unmittelbar vielleicht wirkt, auch ein bisschen genießen, weil man ja weiß, es hat schlussendlich alles ein Happy End gefunden. Aber du hast früher im Burgenland die Blaue Gans gehabt, die ist 2010, glaube ich,
abgebrannt. Ja, genau. Ja?
Genau. Warum erstens mal, wie bist du im Burgenland gelandet und wie hat das dann alles mit der Blauen Gans begonnen?
Also im Burgenland gelandet, ich bin wegen einer Frau gekommen und wegen einer anderen geblieben, eigentlich. Mhm. Das heißt, dass meine erste Frau ist eine Burgenländerin und durch sie habe ich das Burgenland eigentlich kennengelernt. Und haben dann eben 93 die Blaue Gans aufgesperrt. Mhm. Und ist dann eben vor 12 Jahren abgebrannt. Ich habe mich dann.
Die Blaue Gans, muss man sagen, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber ja, bevor wir jetzt auf den Brand dann zu sprechen. Die Blaue Gans war ja eine ziemlich wichtige und bekannte Adresse. Du hast da wirklich was geschaffen gehabt, was ja die Leute schon aus Wien und aus ganz Österreich angezogen hatte. War das klar von Anfang an, dass du da ja ein was Spitzenkulinarisches auf die Beine stellst? Oder ist das eher dann so passiert?
Nein, es ist alles passiert. Klar war eigentlich gar nichts. Klar war, das Lokal war frei, wir haben gesucht, wir haben nichts gefunden. Auf einmal dann beim Heurings haben wir gesessen und dann hat gesagt, du, da unten gibt es ein Lokal, das heißt die Blaue Gans und das geht nicht, das gehört in einem, es geht nicht so und du frag mal einfach, vielleicht verpachtet es. Ja. Bin ich hingefahren, hab dann gefragt einfach, das war ist der Magister Göschl, dem gehört ja der Seepark immer noch und dann hat er gesagt, ja, wieso nicht, macht es halt. Dann haben wir einfach angefangen, ich habe eine ganz normale Karten geschrieben, also der Vorteil, was es gehabt hat, das war wirtschaftlich immer, immer erfolgreich, vom ersten Tag an, also wir haben nie aufs Geld schauen müssen, also wir haben Service gehabt, 150, 180 Kuvert, ja, also es war wirklich immer am Sommer jeden Tag unter 150 Kuvert ist da nichts gegangen, es war richtig eine große Geschichte und es war aber sehr, sehr einfach, also für mich sehr einfach. Gute Küche, gut gekocht. Und dann, wie es halt so ist, war der Christoph Wagner da gleich am Anfang mal. Das war damals der ehemalige Chefredakteur von Gourmet jahrelang. Und der hat sich bei uns dann in dem Seepark eingemietet mit seiner Familie. Ich habe den nicht einmal gekannt damals. Und hat dann von dort aus Urlaub gemacht, eine Woche im Seepark, und ist dann jeden zweiten Tag in der Blauen Gans gesessen mit seiner Familie und hat gegessen. Und irgendwann am vorletzten Tag hat er dann gesagt, Sie kennen mich nicht. Sag ich, nein, ich kenne Sie nicht. Sagt er, nein, ich bin der Christoph Wagner. Sag ich, ja, okay. Nein, ich bin der Chefredakteur vom Gourmet. Sag ich, ja, super. Nein, dann habe ich gesagt, ja, das super, jetzt kann ich nichts mehr ändern. Dann habe ich gesagt, nein, das hat alles passt, nein, alles Gute. Und dann hat er mir gleich im ersten Jahr 2 Hauben gegeben. Ja. Und damals waren ja 2 Hauben, war das Maximum im Burgenland, außer der Daumenkugel. Ja, ja. Das ist gleich im ersten Jahr passiert, ja. Also ohne es zu wollen. Und das ist ja wirklich eine lustige Geschichte. Und da haben die Mitarbeiter im Service noch so Krawatten angehabt, mit so Gänse, also kitschig, mit so Gänse oben. Und er und seinen Schwiegervater sammelt Gänse. Ich kann mich erinnern, da habe ich mir eine Krawatte geschenkt. Und am letzten Tag haben wir gedacht, na, bist du narrisch. Weil der ist ja zugegangen, wirklich. Haben wir gedacht, na, der wird uns zerreißen, wenn der was schreibt. Und dann hat er uns wirklich dann 2 Hauben gegeben, ja. Und das war dann dieser Anfang. Dann, nach 7 Jahren, Blauer Gans oder 6 Jahren, habe ich mich dann getrennt von meiner ersten Frau und habe dann die Barbara kennengelernt. Und die letzten 8 Jahren, 7 Jahren haben wir dann die Blauer Gans zusammengeführt.
Wie hast du die Barbara kennengelernt? Barbara Eselböck, ja, für alle, die es nicht wissen. Anna Weisgerbers Frau, Tochter von Walter und Eveline Eselböck, die den Taubenkurbel 1984 gegründet haben, eine legendäre Institution. Wir sprechen dann sowieso noch darüber. Jedenfalls, ja, hast du dann die Barbara in der Blauen Gans kennengelernt?
Nein, oder im Daumenkugel.
Okay.
Genau, im Daumenkugel. Habe ich sie kennengelernt.
Weil du dann zu Gast warst? Oder?
Weil ich komme vom Oktoberfest, haben wir gedacht, ich hole mir jetzt noch ein Glas Wein. Bier habe ich genug getrunken können. Und dann sind wir da beim Heim von Steblim, da habe ich noch einen Freund mitgehabt, der mit dem Auto gefahren ist. Und da sind wir da Steblim und dann habe ich angerufen und da war das gesagt, ja, dann komm vorbei auf ein Glas. Und da sind wir am Haustisch gesessen, wo alle Leute zusammenkommen im Daumenkugel und da war die Barbara auch da. Und irgendwie, ja, noch 3 Tage haben wir dann mal geschrieben, die Woche drauf sind wir essen gegangen zusammen und dann waren wir ab diesem Moment zusammen.
Ja, und habt und, in der blauen Gans.
Und dann hat sie, genau, dann ist sie in die blaue Gans gekommen und haben wir zusammen die blaue Gans dann die 8 Jahre geführt und haben dann auch einen Stern bekommen. Das war dann der erste Michelin-Stern.
Damals in der Zeit, wo es in Österreich noch den Guide Michelin gab, beziehungsweise
genau,
am Land.
Genau. Ja, auch, also auch, nicht nur, ja, genau. Und auch dann einen Stern zu bekommen in einem Restaurant, wo dann 120 Kuvert gekocht werden am Abend und mittags 80, war dann auch unerwartet. Aber wir haben dann ein bisschen an der Qualität geschaut. Wir haben vorher gesagt, weißt du, jetzt müssen wir schon ein bisschen mehr tun und so. Und dann haben wir ein bisschen das Konzept geändert. Und ja, und dann haben wir einen Stern gekriegt und dann ist es eins auseinandergegangen und dann waren wir dann immer das zweitbeste Restaurant in Burgenland. Also Daumkohl war immer Nummer 1 und dann
2 Sterne.
Und dann waren wir Nummer 2. Ja. Mhm. Das war dann immer so vom Gourmet sowieso auch immer Nummer 2. Mhm. Also mit Abstand. Ja, und dann hat die Geschichte dann ist halt so gekommen, wie es gekommen ist.
Ja.
Da war dann ein Riesenbrand. Wir waren in Kroatien mit den 2 Kindern, mit der Rosa damals und mit dem Franz, der Walter ist dann ergeben, auf Urlaub 3 Tage und nach Hause fahrend hören wir dann in Österreich auf Ö3, dass das Restaurant abbrennt.
Also du hast da auf Ö3 Durchsage gehört, dass dein Restaurant gerade brennt, oder wie?
Dass
da hat sich niemand angerufen?
Dass, da hat mich doch ein Freund hat mich vorher angerufen, 2 Stunden vorher, mein Versicherer, der war mein Freund, ist gesagt, ja. Du, es brennt unten also oben im Club, aber alles gut, es ist kein Problem, die Feuerwehr ist da und alles ist okay. Und da war ich aber noch in Kroatien und dann irgendwann einmal bei Graz haben sie dann durchgesagt, dass jetzt das das Restaurant jetzt gerade abbrannt, also kontrollierter Brand, 80 Feuerwehrleute sind mittlerweile dort und das brennt komplett ab.
Was geht da in einem vor?
Ja, dann haben wir nicht gewusst, was wir machen. Wir sind dann gleich runtergefahren. Ich kann mich erinnern, es hat geregnet in Strömen. Und dann ist das Ganze wirklich, war eine Flamme. Also es ist komplett dann in Flammen gestanden, ja. Ja, das war dann sehr, wie soll ich sagen, sehr schwierig, ja. Also schwierig. Es war ein Schock natürlich. Also die ersten Tage und Wochen waren ein Schock. Dann war das mit den Versicherungen nicht so einfach, dass wir da was rausbekommen, weil wir ja da in Pacht waren. Dann haben wir gesagt, okay, wir haben dann das Haus am See gehabt auch, das hat ja den Schwiegereltern uns zusammengehört, das haben wir damals zusammen gekauft, das hat es dann schon gegeben, glaube ich, 2 Jahre. Und dann haben wir gesagt, was ist los, jetzt machen wir im Sommer das Haus am See und dann schauen wir, was wir dann machen. Und eigentlich haben wir sich überlegt, ob wir nicht ins Ausland gehen und einfach wohin gehen, keine Ahnung. Ich habe immer gesagt, irgendwann werde ich am Meer landen. Und ich sage, dann schauen wir einfach, gehen wir nach Südfrankreich oder irgendwo hin. Keine Ahnung, wir werden schon was finden. Und dann hat die Schwiegereltern gemeint, ob es nicht gescheit war, dass es in Daumkuppel bleibt. Dann haben wir gesagt, oh, schwierig, weil die Schwiegereltern sind eh schon da, jetzt kommen wir dazu. Ich war immer selbstständig.
Ja.
Nach 15 Jahren Selbstständigkeit irgendwie jetzt so wie schwierig zu den Schwiegereltern ziehen, auch für meine Frau ist es nicht so einfach, die war dann auch schon 7 Jahre, 8 Jahre weg. Ja. Jetzt zurückzugehen, gesagt, weiß ich nicht, aber die Bauer hat immer gesagt, irgendwann einmal möchte sie den Daumkübel übernehmen. Also das war immer schon, nicht jetzt, aber irgendwann einmal ist schon das Ziel oder der Plan, dass sie dann den Daumkübel, wenn es soweit ist, auch übernehmen möchte.
Aber eben trotzdem, das Timing ist ja trotzdem, weil
das war ganz
Walter Eselberg war ja damals noch nicht irgendwie in einem Alter, wo man sagen würde, jetzt sollte man in Pension gehen oder reicht ihm, oder? Also es
er war 53 und sie war 50.
Ja, ja. Und war dann, aber trotzdem irgendwie das Bedürfnis, hast du das Gefühl bei Ihnen da, dass Sie das langsam aufgleisen, so diese weiß nicht, Übergabe, Weitergabe, war das trotzdem schon da, dieser Wunsch?
Nein, eigentlich nicht, weil ich habe es dann gemacht, zur Liebe meiner Frau, ehrlich gesagt, weil ich habe jetzt mehrmal am Anfang mal gesagt, negativ gesehen, nicht positiv, weil das jetzt in ein bestehendes Restaurant, das alles erreicht hat, erfolgreich ist, jetzt reinzukommen, zusammen zu kochen, dann ist das Konzept auch nicht mehr das Konzept, weil wenn ich dann sage, weißt du was, das Gericht ist gut, dann sagt er vielleicht dann ja, weil ich der Schwiegersohn bin und irgendwie ist es dann eigentlich für die Geschichte nicht gut, ja, weil wenn du das irgendwie dann irgendwie verwässerst oder veränderst aus aus, wie soll ich sagen, aus Höflichkeit oder aus Familie oder aus vielleicht zu denken, na, irgendwann kannst du es dann übernehmen in 10 Jahren, da können wir, wäre das natürlich eine coole Geschichte. Ja. Also das war ja am Anfang nicht einfach. Ja. Ja. Wir haben ja sehr lange kommuniziert, dass wir das zusammen machen. Also die ersten Jahren waren alles anders wie einfach.
Ich habe da in meiner Recherche einen Satz gefunden, ich weiß gar nicht mehr, wer den geschrieben hatte. Damals, das ist schon ein sehr, sehr alter Artikel, da ist gestanden, 2 Alpha-Tiere, ein Herd. Wie geht's weiter? Fragezeichen. War das so ein bisschen trifft das so ein bisschen diese Situation, die es damals war, wenn doch ein Alain Weisgerber und ein Walter Eselberg vor einer Herdflamme stehend, ich stelle es mir jetzt auch nicht einfach vor.
Nein, ich muss aber ehrlich auch sagen, ja, in dem Moment, ich da war, nach einem Jahr, ist ja eher in die zweite Reihe.
Nach einem
also
Jahr?
Also wir haben nach einem Jahr oder anderthalb Jahr, meine, er war immer da. Also in zweiter Reihe heißt ja nicht, dass er nicht mehr da ist. Ja, aber er hat mich dann machen lassen. Natürlich ist alles abgesegnet worden. Wir haben zusammen das Menü geschrieben. Ja, wir haben viele Klassiker gekocht vom Daumenkobel. Das war ja jetzt keine Neuerfindung. Das Menü hat sich nicht radikal geändert. Es waren halt ein paar französische Sachen dabei. Aber er hat dann wohl genau geschaut, wie das abläuft, wie das aussieht, ist es eh gut oder nicht. Also, und er hat es dann eher der Barbara dann gesagt, denn was war. Sagen wir mal vorsichtig, aber er hat sich dann trotz allem gleich nicht in den Vordergrund gedrängt, sondern hat mich dann machen lassen, also zusammen, aber dass ich trotzdem das Sagen habe in der Küche. Ja, er war der Chef, er ist ja immer noch der Chef für uns, ja. Auch für die Mitarbeiter, wenn er reinkommt, er ist der Grandchef, sie ist die Grandchefin und wir haben uns immer schon sehr, sehr gut verstanden.
Ich war ja mit ihr immer kochen. Auch in dem ersten Jahr, was du jetzt erwähnt hast,
auch in dem ersten Jahr.
Das ist auch im ersten Jahr. Hast du da nicht öfters einmal geschäbert?
Nein, nie. Zwischen uns hat es nie geschäbert. So hat es noch anders mal geschäbert, aber zwischen uns eigentlich hat es weniger geschäbert. Da waren da andere Faktoren manchmal, wo es dann wirklich geschäbert hat, aber wir haben eigentlich nie. Wir haben das einfach. Auch jetzt sagt er immer, du, wenn du mich fragst, dann sage ich das.
Ja.
Wenn du mich fragst, wie das war, das Gericht, dann sage ich das. Wenn du mich nicht fragst, dann gehe ich davon aus, dass du es nicht wissen wirst.
Ja.
Und? Ja, ganz einfach.
Ja.
Manchmal frage ich und manchmal frage ich nicht. Ja.
Und wenn du fragst, hat er schon gesagt, geht gar nicht.
Ja, sicher. Also, wenn ich frage, dann muss ich ja damit rechnen, dass er das sagt.
Ja.
Weil wenn ich frage, dann muss ich schon damit rechnen, weil sonst muss ich nicht fragen.
Ja.
Wenn ich frage, dass er sagt, super, das macht ja keinen Sinn.
Weil dann frage ich nicht. Aber wenn du fragst und er sagt, geht nicht oder scheiße,
wenn er sagt,
dann muss ich ändern, oder?
Nein, ich muss es nicht ändern, aber ich ändere es.
Okay.
Ich muss es ja nicht ändern, aber ich ändere es, aber wenn es ist nicht zu ändern, ich muss es natürlich einmal verstehen, erstens einmal, und dann muss ich es ja einsehen. Ja? Wenn ich jetzt sage, aha, finde nicht, dann sagt er, ja, okay. Ja, das ist jetzt nicht, das ist ja dann in den Stein gemeißelt, dass er gesagt, wenn er sagt, das ist komplett scheiße, weil, wenn komplett scheiße, dann natürlich werde ich es ändern oder dann oberschreiben. Aber das habe ich ja auch schon mit meiner Frau. Es kommt ja kein Gericht auf die Karten, was meine Frau nicht absegnet.
Okay.
Das ist einmal die Geschichte.
Das
ist die erste Instanz, weil da habe ich ja Ruhe, diese 4-6 Wochen mit dem Gericht, was ist absegnet. Aber wenn sie schon sagt, das ist, weiß ich nicht, okay, dann verändere ich es gar nicht, dann tue ich es gleich weg. Ja. Und wenn es eine kleine Nuance ist, dann tue ich das auch justieren.
Ja.
Aber es wäre ja auch blöde, es nicht zu akzeptieren, was mein Schwiegervater sagt, weil, wie gesagt, die haben mir das jetzt da 30 Jahre geführt. Und sehr, sehr erfolgreich.
Ja.
Und er hat ja auch einen anderen Zugang wie ich. Ja. Er kommt ja jetzt nicht, er hat es ja nicht gelernt wie ich, sondern er hat ja generell einen anderen Zugang wie ich. Ich sehe das ja, das Produkt, ich sehe dann, wie es gemacht ist, und er sieht das ganz anders. Er sieht das, wie das ausschaut, ob das überhaupt farblich zusammenpasst. Natürlich schmecken auch, weil er hat ja schon da gegessen, wo ich noch nie war. Also ich kenne keinen, der mehr gegessen hat wie er. Also in verschiedensten Restaurants auf dieser Erde. Und damit frage ich ja auch, wenn ich unsicher bin. Wenn ein Gericht zum Beispiel für mich top ist, dann frage ich nicht, weil das will ich dann nicht ändern.
Ja,
dann ist es für mich erledigt.
Aber ich finde das ja auch das Faszinierende an deiner Küche einerseits, am Taubenkobel andererseits auch, dass du trotzdem eine extrem authentische und individuelle Stilistik hast, es aber trotzdem irgendwie Taubenkobel bleibt. Also ich stelle mir diesen Drahtseilakt recht schwierig vor, vor allem in der Findungsphase. War das für dich eine schwierige Findungsphase oder war das irgendwie schon so, dass du gesagt hast, irgendwie, das kommt wie von alleine?
Na, das war schon, die ersten Jahre war schon sehr schwierig, weil ich am Ende des Tages ganz was anderes gekocht habe. Also die Daumenkurbellinie hat ja mit der Linie, was ich früher gekocht habe, nichts zu tun. Das muss man so sagen. Also das war für mich Neuland.
Wie würdest du das beschreiben? Deine frühere Linie war sehr französisch, klassisch?
Nein, es war klassisch, es war international. Okay. Da hat es gegeben, eine Currysuppe hat es gegeben, da war ich mal in Thailand auf Stage, ich war bei der Asak, da war ein bisschen Molikana wieder dabei. Ja, das hat sich da irgendwie, es war ein bisschen eine Seite Wirtshaus und die andere, sage ich, ein bisschen eher modern. Mhm. Ja, wir haben zum Beispiel irgendwann molekular gekocht und da haben wir sogar beim à la carte einmal über die 5 Balken bekommen, ja, weil das damals so toll war. Andere haben es nicht so toll gefunden. Das war irgendwie, das war nicht so ein Faden. Das war immer so jährlich Veränderung mit dem, was ich dazugelernt habe. Dann ist es ein bisschen, da habe ich sogar so einen Lachskatsummer gemacht, ja, thailändisch auf der Karte. Das ist unglaublich gut gegangen und so. Die Leute haben gesagt, das hat es dann irgendwo gegeben. Das war so eine Mischung von verschiedensten Kochländern, sage ich mal, ja.
Ja, ja.
Und das ist damals, das hat es ja damals nicht gegeben im Burgenland. Entweder war es Wirtshaus oder war es Daumenkobel aus.
Ja, ja.
Und damit war es ja so erfolgreich, aber das hat jetzt mit dem, was dann im Daumenkobel abgeht, nichts zu tun. Und es war dann am Anfang, ich habe es gekannt, weil ich ja sehr oft essen da war mit der Barbara. Und ich war ja vorher auch schon Gast vom Daumenkobel. Ich habe genau die Linie, da habe ich gekannt und aber gewusst, wie das gemeint ist und wie die Linie ist. Aber es dann zu verstanden habe ich schon, aber dann auch das auch so zu leben und auch auf den Teller zu bringen, weil du kannst ja nur was auf den Teller bringen, wenn du doch zu 100% lebst.
Ja, weil das war ja wirklich so Walter Eselberg, das war Autorenküche.
Das war seine Handschrift und der hat es auch nie verändert. Und das war auch diese, wir haben immer gesagt, die Linie zu verändern, oder es gibt ja neue, die übernehmen und machen alles anders.
Ja.
Ja. Nur, warum soll ich alles anders machen, wenn das 30 Jahre das erfolgreichste Restaurant war? Ja. Und warum soll ich jetzt alles umkrempeln? Das macht ja keinen Sinn. Also, ein Auto, also, ein Porsche oder Porsche hat ja Autobauer, die ersten Autos, bleibt immer noch Porsche vom Gedanken. Ja. Nur natürlich verändern sich die mit den Jahren, weil die Technologie anderer wird. Ja. Das ist ja das Gleiche bei uns. Ja. Vielleicht kommen wir jetzt mit weniger Butter oder mit weniger, weiß ich nicht, jetzt weniger Fleisch oder weniger, möchte nicht damit sagen, aber sicher ist mehr Gemüseanteil jetzt dabei wie vor 10 Jahren. Aber die Linie an sich oder das Konzept ist ja für mich gleich. Nur es verändert sich halt in der, vielleicht die Technik ändert sich oder vielleicht vom Produkt ein bisschen mehr, aber der Grundsatzgedanke bleibt der gleiche. Ja? Also diese 3-4 Komponenten am Teller und halt nur auf Geschmack, also auch visuell, aber mehr auf den Geschmack zu gehen, war immer schon der Daumenkobel, ja. Also die Kräuter suchen und die Fische vom See, vom gleichen Fischer, was wir jetzt noch haben, nur der Sohn. Also die Ideologie und der Gedanke ist ja der gleiche. Und der Walter hat ja seine Teller schon in der Ortschaft gemacht vor 25 Jahren, wo es noch keinen interessiert hat, ja. Und dass die Teller werden immer noch in der Ortschaft gemacht. Und das ist ja, ich kaufe jetzt deswegen keine Linienporzellan, weil das jetzt cool ist und weiß ich, das, nein, wir bleiben drauf, weil wir wissen, dass das auch der Weg, der richtige Weg ist.
Ich glaube, was du, also zumindest ist das meine Interpretation, was eins deiner Erfolgsrezepte war, dass du die Linie sehr gut und genau gekannt hast, aber gesehen hast, wo gewisse Freiräume sich auftun und wo du deine Handschrift einbringen kannst, ohne die Linie zu zerstören. Also zum Beispiel, ich spreche jetzt da zum Beispiel auch vom Feuer, ja, das offene Feuer, das passt ja perfekt in diese Philosophie und in diese Identität, hat aber eine sehr eigene Handschrift durch dich entwickelt.
Ja, das ist ja neu, das ist ja neu, das haben wir dann jetzt, glaube ich, jetzt vor 8 oder 9 Jahren gebaut. Also Waldevenin war noch da. Und wir waren am Nachdenken, was könnte man dazu verändern? Und wir waren dann auf Urlaub in Tulum. Und da gibt es ja das Restaurant Hardwood. Das ist für mich eines des coolsten Restaurants überhaupt. Das ist eine offene Feuerstelle, das ist so groß wie ein kleines Haus. Und das ist nur Outdoor und das ist ein Amerikaner, der noch Tulum gegangen ist und macht dort eben Gerichte nur aus dem offenen Feuer. Aber jetzt so erdige Gerichte, ja, so Süßkartoffeln im Ganzen, Fische im Ganzen, so, also eher erdig, aber von der Ordnung oder vom Konzept her, und da waren wir da 2, 3 Mal essen und gesagt, heißt, das wäre was, wenn wir da im Daumenkobel so offene Feuerstelle irgendwo hinkriegen könnten. Das wäre eine coole Geschichte. Und dann haben wir das besprochen mit dem Walter und gesagt, ja, dann macht es, machen wir das. Und dann haben wir eben die Bar rausgerissen, also die Schank, und haben dort dann diese offene Feuerstelle reingebaut. Die war dann schon, wir kommen von Tulum nach Hause und wir haben es aber schon angefangen, wir haben es eigentlich schon angefangen gehabt zum Bauen. So war das. Also nicht so, dass ich dort war und dann haben wir es gebaut. Es war schon in der Bauzeit, genau. Und wir waren dann dort und haben mir das bewusst angeschaut, weil ich von dem Lokal was gehört habe. Und der Ofen war eigentlich schon fast fertig. Wenn wir heimgekommen sind, waren wir dann fertiggestellt. Und der Walter war, glaube ich, auch in der Zeit nicht ganz da und kommt dann zurück und sieht diesen Ofen und sagt, na, der gefällt mir überhaupt nicht. Ich muss einen neuen zeichnen, dann haben wir den weggerissen. Und der, was den gebaut hat, hat glaubt, das gibt's ja nicht. Und da war ich gesagt, oh ja, der kommt weg. Dann reißt genau wieder so weg, wie du den aufgebaut hast. Ich zeichne jetzt was und genauso machst du ihn dann. Der hat sich gedacht, der spinnt. Der hat sich gedacht, aber der Walter ist so. Der ist so, der spinnt. Und da haben wir ja 2-mal zahlen müssen, das ist eh klar.
Ich wollte gerade fragen,
Ja,
also
nein,
wirtschaftlich
nein.
muss das auch.
Nein, aber der hat gesagt, das ist wurscht. Der Ofen war so teuer, also der Bau war so teuer, du kannst da wirklich. Und dann hat er gesagt, nein, mir ist es wurscht, nein, das geht nicht, das passt überhaupt nicht, was ist das überhaupt für ein Scheiß? Wegreißen. Hat er den weggerissen wieder und dann hat er dann jetzt einen Bau, der richtig ins Haus passt, das schaut aus wie so ein Schlumpfofen, ja, so mit Rundung, es ist im Dachgau alles rund und nichts eckig. Und dann haben wir das gemacht, haben wir den gebaut, haben dann angefangen, haben dann das Konzept eigentlich geändert vom Daumenkuppel auf mehr Grill und weniger Menü. Und dann haben wir gemerkt, dass sich das mit dem Umsatz nicht ausgeht. Also sind die Leute kommen,
Ach
haben
so.
dann einen Gang gegessen von der Feuerstelle und am Abend war nichts in der Kasse. Da haben wir gesagt,
Also.
boah, das ist jetzt nicht ganz gescheit. Und dann haben wir irgendwie wieder aufgehört und haben dann überlegt, was tun wir? Und dann war eigentlich fast 2 Jahre nichts mehr im Ofen. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt bauen wir vom Menü 2 Gerichte ein vom Ofen, dass der immer läuft, und dann schauen wir. Dann haben wir das so gemacht, wie jetzt auch noch, also 1 bis 2 Gänge kommen von der Holzkohle, also vorne von der offenen Feuerstelle. Und dann haben wir zusätzlich vor 3 Jahren begonnen, dann eine extra Karte dazu zu schreiben. Also Fleisch von der Holzkohle, Fische im Ganzen, Steinbut, Seezunge, Kalb, Schwein, Ochs, haben wir alte Kuh jetzt von XO. Und es läuft jetzt auch sehr, sehr gut. Also mittags zum Beispiel, der Gast muss nicht Menü essen. Es gibt jetzt eben Menü, das kannst du à la carte essen. Und dann gibt es rechts eben die Karte von der offenen Feuerstelle. Und das ist jetzt eine runde Geschichte, weil dieser Menüzwang ist nicht mehr gegeben. Und das hat, glaube ich, auch Corona mitgebracht, weil wir haben dann gesagt, wir wollen die Leute nicht zwingen, irgendwas zu tun. Das war jetzt eh 2 Jahre Zwang. Und wenn die, was zu uns kommen, Menü essen wollen, essen sowieso Menü. Da gibt es jetzt den Menüessen plus einen Gang von der offenen Feuerstelle, was natürlich noch besser ist. Und dann gibt es den Mittag, sagen, weißt du was, wir essen eine Vorspeise und essen dann ein Steinbutt für 2 oder für 4, je nachdem. Und durch das ist jetzt diese Feuerstelle ein großer Bestandteil des Daumenkobels geworden. Und macht mir auch sehr viel Spaß, weil ich betreue ja jetzt noch die offene Feuerstelle ganz alleine. Und das ist für mich ich habe da mal Ruhe, ja. Ich gehe aus der Küche raus, es ist genau beim Ausgang. Und irgendwie siehst du auch, wie das dann Leuten taugt. Es kommen immer mehr auch ältere Leute, die mittags essen. Nur ein Gang, wie gesagt, und was auch dazu kommt, sind für junge Leute, ja. Also mittlerweile am Abend haben wir da 70%, 30, 35, 25-Jährige, die dann kommen,
Tatsächlich.
Die sich denken, weißt du was, bevor dass ich jetzt irgendwo beim Wirten 38 Euro zahle für ein Steak, gehe ich in den Daumenkobel, zahle 55 pro Person, ja, und sitze erstens bei uns und hat eine Qualität, was er dort nicht kriegt. Ja. Und das spricht sich jetzt rum und du siehst jetzt wirklich, dass jetzt junge Leute kommen, auch von der Gegend, die einfach am Abend kommen und essen einen Fisch oder ein Fleisch im Ganzen und irgendwann kommen sie dann essen Menü. Ja. Und ich glaube, das war auch sehr wichtig, jetzt diese Geschichte weiterzuleben und zu sagen, das passt doch zum Haus. Feuer ist das Haus,
das ist wie es ja ausschaut. Ja, es ist dieser erdige Terroir-Gedanke auch, der da auch weitergetragen wird. Ja.
Es hat ja jetzt mehrere Jahre gedacht, bis wir jetzt das Richtige gekommen sind. Wie machen wir es? Das sind ja 8 Jahre. Das heißt, du musst doch den Mut dann haben. Dass
man da wirklich auch dann das richtige Setting finden muss, um sowas gut umzusetzen. Ja.
Naja, du musst einmal den Mut haben, was zu ändern, was gut geht. Ja. Dann, wenn es nicht funktioniert, musst du auch den Mut zu haben, sorry, das war jetzt nicht gescheit, und es zu ändern. Ja, weil Fehler gehören dazu. Nur wichtig ist ja immer, ich sage ja immer, Fehler sind sehr wichtig, aber man muss ja zugeben, die Fehler. Mhm. Ja, weil sonst kommst du ja nicht weiter. Mhm. Ich sage einem Mitarbeiter, wenn irgendwas nicht passt, du Chef, das war eine Chance, aber du hast Blödsinn gemacht, sage ich, okay, passt, erledigt. Hakelt dahinter. Ja. Das ist ja immer wichtig. Ich mache jetzt auch noch Fehler, ja. Und du musst sagen, okay, das war blöd, das gehört geändert, das tut mir leid, das ist blöd gelaufen, das habe ich nicht überlegt. Ja. Oder das habe ich nicht so kommen sehen. Ja. Ja, das ist die Geschichte.
Ja, ja. Ist interessant jetzt, dass du das auch noch ansprichst. Du gehörst sicher zu den Menschen, die ich das immer schon mal fragen wollte. Gibt es eigentlich in deinem Werdegang etwas, wo du sagst, das war wirklich ein großer Fehler?
Nein, eigentlich nicht. Nein, eigentlich nicht. Nein, ich habe keinen großen. Nein, ich habe schon immer wieder Fehler gemacht, ja, aber jetzt.
Oder vielleicht anders gefragt, was war der Fehler, von dem du am meisten oder durch den du am meisten gelernt hast? Weil du bist, glaube ich, sinnbildlich auch dafür, dass man, so wie du es jetzt vorher gesagt hast, Fehler machen, das gehört dazu, nur man muss eben daraus lernen. Gibt es in deiner
Karriere? Naja, die kleinen, lernen, ja, das Fehler machen, das ist, hat sich ja nichts verändert. Wir machen laufend Fehler, ja. Es ist jetzt egal, ob das jetzt medial blöd rüberkommt, ja, oder vielleicht nicht, wir stehen ja trotzdem in der Öffentlichkeit.
Ja, ja.
Also auch kleiner Fehler, ja. Wir haben jetzt wieder einen gemacht, ich sag's einfach, weil ich dazu stehe. Wir haben jetzt eine Hochzeit abgesagt, eine kleine, mit 12 Personen, weil wir jetzt eine Woche früher nach Wien gehen. Und wir haben das aber trotz allem rechtzeitig 2 Monate vorher abgesagt. Wir haben gesagt, es tut uns leid, wir gehen nach Wien, wir müssen die Hochzeit jetzt stornieren. Die haben das jetzt der Presse gegeben, das ist jetzt über uns geschrieben worden, irgendwo, was unangenehm ist oder blöd ist. Und das zum Beispiel ist ein Fehler. Vielleicht hätte ich sagen sollen, wir haben gesagt, wir versuchen, sie können es im Pop-Up machen oder wir schauen, dass wir andere Location finden, das wollten sie alles nicht. Mhm. Und jetzt sind sie dann wohin gerannt, dann haben sie das irgendwo in einer Presse jetzt gedruckt, noch nicht lang. Und das ist jetzt ein bisschen blöd, weil das ja unangenehm ist und irgendwie, das sind zum Beispiel Fehler, was ich jetzt das nächste Mal vielleicht nicht mehr mache, vielleicht hätte ich sagen können, okay, ich lasse einen Koch da oder zwar, wir federn das irgendwie ab, machen wir das gleichzeitig, oder irgendwie, wie gesagt, es war ein Fehler, ich würde es jetzt nicht mehr so machen, ich habe es halt im Affekt gemacht, weil ich das einfach geschäftlich sehe, und ich bin ja von meinen Mitarbeitern verantwortlich, dass der Betrieb rennt, und das war eine Entscheidung, die habe ich in der Minute treffen müssen. Ja. Das war zum Beispiel ein Fehler, das würde ich jetzt zum Beispiel nicht mehr so machen, weil wir ja trotz allem sehr in der Öffentlichkeit stehen, vielleicht mehr, was ich ja glaube, weil, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so wie meine Frau, die Barbara macht das ganze Mediale, ja. Das wisst ihr, so, wenn was zum Besprechen ist, macht die Barbara nicht die, ja. Und ich bin mir da, glaube ich, nicht immer so bewusst, dass wir ja wirklich richtig in der Auslage stehen.
Ja.
Und das hat mir jetzt wieder gezeigt, dass man wirklich aufpassen muss, was man sagt, wie man sagt, und dass am Ende des Tages dann auch ärgerlich ist. Und das ist ja, man muss ja wirklich aufpassen, dass man jetzt nicht.
Kann man auch dazu sagen, ich glaube, gehört einfach zum Business, wenn du exponiert bist, oder?
Es gehört zum Business, ja, aber es sind immer so Fehler, so kleine Fehler, die halt immer wieder passieren.
Ja, ja.
Und aus denen lernt man halt. Aber man lernt halt nur aus Fehler, wenn man es auch macht. Ja, wir haben schon gröbere Fehler gemacht, die uns wirklich weht, auch haben auch.
Ja.
Aber auch da lernt man dann. Und wichtig ist, dass man daraus lernt. Alles andere, Fehler sind da, dass man es macht, ja. Aber wie gesagt, man muss halt daraus lernen, weil sonst tut es halt richtig weh und dann hat man ein Problem. Und jetzt wirtschaftlich gesehen darf man sich ja nicht mehr so viele Fehler erlauben wie früher. Ja, weil wenn ich früher laut, ich war nie laut, aber früher vor 20 Jahren, wenn du das gesagt hast, was anders wie jetzt, nur mittlerweile bist du schon sehr abhängig. Das Geschäft muss laufen. Wir haben ja jetzt 20 Mitarbeiter, im Sommer sind wir 35 Leute. Die müssen wir zahlen und das muss funktionieren. Da kann man sich jetzt nicht als großer Fehler erlauben, ja, dass dann auf einmal 20% der Gäste wegbleiben aus irgendeinem Grund. Das geht sich nicht aus.
Also so das ganze Mediale, auch Social Media, für dich so Segen und Fluch zugleich?
Ja, Segen und Fluch zugleich. Aber wie gesagt, ich halte mich ja da außen, ich kriege ja nicht viel mit. Das federt meine Frau leider immer ab, was sie auch mittlerweile das manchmal sehr zu schaffen macht, dass sie dann immer am Pranger kommt und nicht ich. Weil ich in der Küche steht, eigentlich heißt dann immer Barbara Eselböck und ich nicht, weil ich ja nicht draußen bin. Und ich verstehe das ja natürlich auch, es ist sehr schwierig, weil man nimmt es ja auch teilweise sehr persönlich, ja. Und ich versuche das dann immer eben in diese eine Schublade zu legen, wo auch die positiven Sachen sind. Und damit lasse ich das irgendwie an mir abprallen. Das ist halt eine Geschichte, da lernt man halt, aber wie gesagt, auch die positiven Sachen. Ich bilde mir ja nichts ein, wenn einer einen Top-Artikel schreibt. Das ist für mich zwar super und für den Mitarbeiter sehr wichtig, ja, aber für mich persönlich hat es nicht so viel Wert. Ja, für die Mitarbeiter ist es natürlich sehr, sehr wichtig, auch fürs Restaurant, auch für nach außen ist es sehr wichtig, wenn man positive Artikel natürlich hat und sagt, komm, einen tollen Artikel überschreibt oder die Bewertung super ist. Natürlich ist es sehr, sehr wichtig. Aber ich weiß ja auch mittlerweile, wie gewisse Sachen zustande kommen, auch mit der Presse. Und damit hat es ja nicht auch immer mit Kochen zu tun. Und damit gibt es ja verschiedenste Kritiken, wo ich weiß, okay, die gehört jetzt zu denen Kritiken dazu und die anderen zu der wirklich, dass der da war und wirklich das gegessen hat und begeistert war. Und das spüre ich ja dann auch, wenn ich dann mit den Herrschaften oder wie auch immer reden kann oder auch nicht, dass es auch ernst ist. Weil, weißt, es gibt ja viele Texte, die gefasst werden. Da geht es mehr um Freundschaft, denn nicht wirklich um was es geht. Und wenn ich mir dann was kaufe, kann ich mir Bäume auf das ja nichts einbilden. Das sind ja viele, die diesen Fehler machen, die sich einen Artikel, sage ich jetzt einmal, oder wie auch immer kaufen, ja, egal, jetzt nicht mehr Geld, aber wie auch immer, und dann ja glauben, dass es so ist. Das finde ich ja überhaupt das Beste. Wenn ich abends sage, weißt du was, ein Freund von mir schreibt was und er schreibt einen super Artikel und schreibt noch mehr, was war. Und dann weiß ich ja, na hallo, das stimmt ja nicht. Stimmt du das, wenn einer kommt und schreibt es und hat es auch so empfunden. Ja. Aber wenn er es auch so empfindet und was dazu gibt, ist ja das gut. Aber nur ich für mich weiß es ja, dass er vielleicht noch besser geschrieben hat, weil ich ihn kenne. Oder das muss ich jetzt, ich rede jetzt nicht von Testern oder so, ich rede einfach von einem Artikel, der vielleicht mal online kommt oder so, da gehört ja auch mehr dazu, wie das, was am Teller liegt, Da muss ja der Service alles passen und das gibt es so viele Faktoren, was dazukommen und damit bilde ich mir selber für meine Person nichts ein. Das ist das Gesamte, oder auch der Daumenkuppel, wie der ist. Das ist ja das, was, das war ja schon da. Der Daumenkuppel gibt's seit 30 Jahren, wir sind jetzt da. Aber es ist ja halt auch nie ich alleine. So ist ja ohne meine Frau gibt's mich auch nicht. Und ohne das komplette insgesamt, der Ganze der Familie, würde das auch nicht gehen. Das heißt, auch dieser Lob geht ja dann an alle, aber auch teilweise auch diese Kritik, geht dann auch an alle, ja. Also meine Schwiegereltern leiden schon, wenn dann irgendwas dann kommt, vielleicht. Die nehmen das immer noch so persönlich, wie wenn sie da wären. Und das ist schon eine Familie, das Ganze. Das bin nicht ich, das überhaupt nicht. Ich bin ein kleiner Teil von dem Ganzen. Und ohne unsere Mitarbeiter würde so und so nicht funktionieren. Also diese Lobeshymnen dann persönlich zu nehmen und ich bin der Größte und der Stärkste und der Beste. Also für dem weiß ich, schon lange her, weil ich habe genug abbekommen, was nicht so gut war, was Pressetechnik jetzt angeht, weiß ich das auch gut zu ordnen und auch gut zu ordnen und gut damit umzugehen.
Ja. Ich glaube, das ist ja dann auch das Wichtige, dass man für sich persönlich einen Umgang damit findet, weil wenn du bei jeder Kritik von jedem Gericht das Gericht ändern würdest, dann würdest du ja irgendeinen Schatz zusammenkochen. Ja?
Also, da hätte man ja keine Linie.
Also, ja, genau. Dann wärst du jetzt in totale Gefälligkeit versinken und dann würdest du gar nichts mehr stehen.
Ja, das geht ja nicht aus.
Wie ist es eigentlich, du bist ja doch auch sehr in der französischen Kochkunst verwurzelt, bist jetzt zwar, wie wir gesagt haben, seit Jahrzehnten in Österreich. Man kriegt so über die sozialen Medien, vornehmlich über die Kanäle von der Barbara, ja doch auch mit, dass ihr immer wieder mal in Paris oder Frankreich seid und dort essen geht. Siehst du gewisse interessante oder verstörende Unterschiede zwischen der österreichischen Spitzengastronomie und der französischen? Und wenn ja, welche?
Es gibt schon Unterschiede allein vom Produkt her. Weil das Produkt, was es in Frankreich gibt, gibt es ja großteils hier nicht. Und auch die Gerichte sind einfach andere. Sie kochen viel mit Gänseleber, Ich meine, Taube gibt es jetzt da auch, aber es gibt auch viele Klassiker, die es seit mehrere hundert Jahre gibt, ja. Es gibt in Österreich jetzt keine Esskultur, wie ich jetzt sagen. Also, ich meine, es gibt ein paar Klassiker, Schnitzel, Gulasch, gut, das kommt aus Ungarn auch großteils. Aber so eine Klassik wie in Frankreich gibt es in Österreich ja nicht. Es gibt ja diese verschiedensten Regionen, so geht Salzburg oder Tirol oder Burgenland oder Wien, Niederösterreich, da gibt es schon verschiedenste Gerichte, die man in die Regionen reingibt, aber es gibt jetzt nicht, es ist auch eine andere Esskultur, ja, aber auch andere Gerichte, sage ich mal, ein anderer Zugang dazu, ja. Aber es gibt dann schon, zum Beispiel ich liebe schon natürlich auch diese Küche in unsere einzubinden, weil das ja trotzdem die Linie bleiben kann.
Ja.
Das heißt, man verzettelt sich ja dann meistens dann in verschiedenste Arten zum Kochen oder eben die Komponentenzahl. Also ich baue das sehr, sehr gern ein oder man merkt das mittlerweile auch, dass ich die einbaue, weil ich auch merke in den Restaurants, die es jetzt gibt, die 3 Sterne, wo ich jetzt im Pré-Catalan noch nicht lang.
Ja.
Das ist so ein 3 Sterne. Genau, der sehr klassisch an sich unterwegs ist, kocht auch immer noch. Und ich finde, dass der die gleiche Linie hat wie wir. Nur, es liegt eben an einem anderen Teller und es ist ein anderer Raum. Aber es ist genauso reduziert.
Es ist auch
der Umdenken da von der Kochtechnik her, ja. Früher haben sie viel geschmort und so. Das ist alles nicht mehr so, ja. Das heißt,
Cuisson
auch das verändert sich in der französischen Küche. Genau. Ja, genau, finde ich schon, ja. Und auch diese Reduktion und auch das Mitgehen mit den Produkten und mit der Saison. Und früher haben die ja Spargel gekocht im Januar, es gibt immer noch ein paar, die es machen, aber er zum Beispiel nicht. Er kocht jetzt auch sehr zeitgemäß mit den Saisonen, was wir auch radikal tun. Und sie haben auch Mittag 45 und am Abend auch 45 Kuvert. Die machen 90 Kuvert am Tag.
Wahnsinn.
Da gibt es andere, die glauben, wenn es 15 kochen, mehr gehen sie nicht aus, sonst verlieren wir den dritten Stern. Das heißt, es geht schon anders auch. Und da stehen aber auch keine 30 Leute in der Kuh. Sicher stehen 20 drinnen. Aber das sind 3 Sterne. Und das ist schon eine unglaublich, auch eine Geschmacksküche. Ja. Das schaut zwar auch sehr gut aus, aber es schmeckt noch besser. Und das ist eben das, was der auch verstanden hat. Und das ist auch mein Zugang. Ja, dass der Geschmack für mich ja das Allerwichtigste ist. Und in Frankreich ist ja auch der Geschmack das Wichtigste. Aber diese Küche, die man kennt, diese Klassiker, ja, leben ja nur vom Geschmack.
Ja.
Wenn ich jetzt sage, ein Filet Wellington oder ein Gänseleber oder Pâté en croûte, ja, das schaut auch gut aus. Aber das schmeckt ja.
Es schmeckt meistens besser nur, als es ausschaut, weil wenn man es unglücklich fotografiert, schaut es nicht immer Instagram-like aus. Ja? Aber
Pâté en croûte zum Fotografieren, das schaut immer scheiße aus.
Ja, immer.
Stimmt, gell? Also drum. Aber wenn es dann ist und das gut ist, dann sagst du auch, also ich war jetzt verkürzen, das muss ich sagen, weil das mir auch sehr wichtig ist, ich war jetzt verkürzen im Dandris essen, da war ich am Abend auf einem Fußballspiel, Champions League, Bayern gegen Barcelona, weil ich ja Bayern-Fan bin und in Bayern gearbeitet habe. Mhm. Und für die damals gekocht auch habe, schon, für mhm. Matthäus und so, den Geburtstag gekocht, sind 30er. Und das sehr verwurzelt bin und waren dann Mittagessen, da war mein Schwiegervater mit, waren wir Mittagessen im Tantris, in der DNA hinten,
also im,
in, ja, genau, ja. Und haben dann gegessen dieses Kalbsbris, Rumor heißt das, glaube ich.
Kalbsbris, genau. Rumor, ja. Also
mit Gänseleber
und Kalbsbris. Eckhard Witzigmann, Klassiker.
Teig. Ja. Aber, und hab das dann gegeben und hab dann angerufen, hab reserviert und, der Herr Hahn hat dann gemeint, ja, super und so. Und ich war schon einmal mit der Familie da, mit der Paar, mit den Kindern, und da war es damals aus. Und dann habe ich ihn getroffen bei dem Chef Friends von Lohberger, und da war eine Veranstaltung, da war ich dort, und da war der Herr Hahn auch dort, der Matthias, und hat dann gesagt, na, wenn du wieder kommst, dann ruf mich an, dann schaue ich, dass es das gibt. Dann habe ich ihn angerufen und gesagt, du, wir kommen nächste Woche. Na, passt. Magst du das als Hauptgang oder als Zwischengang? Ich sage, das war das Zwischengang, weil wir essen mehrere Gänge. Und dann bin ich dort gesessen und ich habe schon vieles über das neue Tantris jetzt gehört, ja. Und ohne es auch jetzt zu werten, weil ich werte auch nicht, weil ich kann erst mitreden, wenn ich dort war. Und habe dann diesen Gang bekommen und habe ihn sicher als einer der besten drei Gänge, die ich in meinem Leben gegessen habe.
Ja, Wahnsinn.
Und ich war schon für Essen, wie gesagt, ich bin 55 und gehe schon seit ich 20 bin essen.
Ja.
Das war geschmacklich unübertreffbar. Das war auf dem Punkt, also da war nicht irgendwas, was ich gesagt hätte, allein wie es gemacht worden ist, war es perfekt, aber wie es dann geschmeckt hat, eine Gänseleber-Sauce dazu, kann man sich vorstellen, ja, wie schwer das ist, das war nicht schwer. Ja. Wir haben das zusammen gegessen, wir haben geredet, wir haben das gegessen, das war die kleinere Form, aber das war für ein normaler Esser ist es ein Hauptgang für zwei und dann bist du auch voll.
Ja.
Und wir haben noch vier Gänge gehabt. Und ich habe es auch dann in der Küchenchefin gesagt, dann auch in Matthias.
Virginie Protard.
Virginie. Ja. Und habe dann gesagt, das war wirklich outstanding.
Ja.
Und wenn ich jetzt drüber rede, weiß ich das noch mehr. Und das ist eben, und das ist das Handwerk. Und dann Ende des Tages der Geschmack. Natürlich kommt das jetzt am Süberwagen daher. Aber wenn ich das jetzt alles ausblende und dann stellt mir das einfach hin und ich isst das, ist es für mich ja genauso wertig.
Ja.
Und das ist auch, und das ist auch das, was ich sagen wollen, ist dieses, die Linien sind ja wurscht. Jeder hat seine eigene Linie oder jedes Land hat auch seine Kultur.
Mhm.
Nur, wenn das nicht schmeckt, kann es noch so schön sein, und es tut mir leid, das muss schmecken.
Mhm.
Und was für mich noch sehr wichtig ist, und das ist der große Vorteil, was wir haben, jetzt ohne anzugeben, ist, dass der Daumenkobel und unsere Philosophie eine Einheit hat. Ja, dass der Raum, wo du sitzt, dass die Kunst, die drinnen hängt, dass die Zimmer, die wir haben, der Garten, der Teich, die Teller, das Essen, die Leute, die da arbeiten, dass wir da versuchen oder dass wir da eine runde Geschichte wollen, und ich glaube, da sind wir ganz gut am Weg. Und viele haben das eine vielleicht besser und das andere vielleicht besser, aber dass man beides, dass man das Glück hat, ein Konzept oder eine Philosophie zu haben, die stimmig ist mit dem ganzen Areal und auch mit den Menschen, glaube ich, das ist selten. Ich kenne ein paar Lokale, die das haben, aber ich kenne auch viele, die leider das Glück nicht haben.
Ja,
weißt, jetzt, ja, weil sie nichts dafür können, weil das Lokal eben jetzt in Wien ist, oder jetzt, ich sage jetzt irgendwas, oder in Paris, oder in Kopenhagen, an der Seitenstraße, wo das Lokal so gegeben ist, wie es ist, und der kocht halt da drinnen seinen Küchenstil, der aber überhaupt nicht mit dem Haus zusammenpasst.
Ja.
Können auch drei Sterne sein, ja,
das ist klar. Es wird ja auch kokettiert damit, es ist ja, gilt ja teilweise dann auch so als cool, irgendwas total, so Sterneküche in einem total abgefuckten Ding zu machen, ja, hat ja für gewisse Leute auch ihren, auch einen gewissen Reiz, aber ein Gesamtkunstwerk, wie es bei euch ist, zu schaffen, das ist schon, einmalig, und ja, also auch in Österreich so in der Intensität und in dem kulinarisch kulturellen Gesamterlebnis ja wirklich outstanding, muss man ja sagen.
Ja. Aber man muss ja sagen, es sind ja, also wie gesagt, das merkst du auch in Österreich, es gibt ein paar Betriebe, die ähnlich sind wie wir und die sind alles Familienbetriebe, ja, muss man jetzt dazu sagen. Ja. Ja. Das heißt, es gibt da auch die zweite Generation mittlerweile schon, die das Glück haben, ebenso wie wir auch, das Gebäude, in eine, die meisten sind ja am Land, sage ich mal, und das Glück zu haben, eben auch das Areal dazu zu haben, das hat schon auch mit Familie wieder was zu tun.
Ja. Das ist eine sehr faszinierende. Selten
so ein Gebäude zu kaufen und es ist ja mittlerweile auch fast unmöglich, sowas zu kaufen, weil die meisten, was ich auch verstehe, ist ja finanziell
nicht mehr
leistbar. Also das ist ja, die Zeiten sind vorbei, dass man sagt, die kaufen das ein Haus und riecht's her. Also das Geld
gibt es momentan.
Sehr schwer zu stemmen. Ja.
Das ist ja auch eine interessante Eigenheit der österreichischen Spitzengastronomie, diese familiengeführten Betriebe am Land, die eben generationenübergreifend aufgebaut worden sind. Auch anhand eures Beispiels sieht man sehr gut, es braucht alles Zeit. Ja. Also allein die Anekdote, die du erzählt hast mit dem Ofen, mit dem Feuer, das hat 8 Jahre gebraucht, bis das wirklich von Anfang an bis zum Ende irgendwie dann Form und Funktion findet. Ja. Also ich glaube, das ist wirklich ein gutes Beispiel, wo man sieht, wie komplex Gastronomie sein kann und meistens halt auch sein muss, damit sie outstanding ist.
Nein, es ist halt, wie gesagt, man muss es auch aushalten, auch finanziell. Das ist halt das Nette, das ist auch, das muss man ja sagen, das ist jetzt bauen und dann nicht tun 3 Jahre. Das, man macht ja was, man erweitert ja was, dass man mehr Geschäft hat, oder höhere Bewertung. Ja, für mich Bewertungen und Geschäft, das gehört zusammen. Man kocht nicht für Bewertung, sondern man kocht ja eigentlich Ende des Tages für die Gäste, dass die zufrieden sind und dass natürlich der Betrieb dann funktioniert.
Ja.
Ja, und dass das wirtschaftlich gesund dasteht. Das ist einmal, der erste Punkt. Früher war das, also in der Blaugans war es nicht so. Früher habe ich für die Gäste gekocht, nur für die Gäste, dass die kommen und dass es super ist. Ja, und das Finanzielle, das ist mitgelaufen. Das ist einfach so, dieses Wort dann voll ist, voll hast gut. Mhm. Und jetzt hast du ja voll nicht gut. Weil wenn ich jetzt voll bin und habe 20 Leute in der Kurve stehen und mache zu wenig Umsatz, kann ich jeden Tag voll sein mit 20 Sitzplätzen, gehe pleite, ne?
Ja.
Also das heißt, da muss man jetzt, mittlerweile ist ja das ein bisschen anders geworden, also ohne jetzt zu kalkulieren und jeden Schritt genau zu überlegen, was baue ich um, was bringt es, das muss ja wirtschaftlich aber was bringen. Es bringt jetzt, dass ich einen Raum dazu baue oder ein neue. Viele haben gesagt, weißt du, wir haben hinten einen Stadel, da wollen wir jetzt ein Wellness bauen, dann warum machst du nicht hinten so ein Chefstable und so, weißt du, so mit 15 Sitzplätzen. Ja. Na und dann?
Ja.
Was bringt mir das?
Ja.
Ja. Was? Na nichts bringt mir das. Was? Dass ich vielleicht dann einen halben Punkt mehr kriege und dann, kann schon sein. Aber nur wirtschaftlich, wenn ich so 3 Millionen investiere,
die muss da wieder drin haben.
Für mein Ego, das ist dann, nein, das geht ja nicht aus.
Jetzt
geht es ja nicht aus, das ist super laut. Das kann ich rechnen, wenden wie ich will. Das kann es ja nicht ausgehen.
Ja. Allein jetzt zum Schluss noch, ihr habt ein Pop-up geplant in Wien.
Wir haben wieder ein Pop-up geplant, genau. Ja. Das fängt an am 11. November und geht bis 22. Dezember. Der Name ist Schraubenkobel. Das heißt, das hat was mit Schrauben zu tun und Werkzeuge. Und es ist in einer ehemaligen Werkstätten von Mercedes. Also wir gehen nicht in die Verkaufsräume, wo die schönen Autos drin gestanden sind, sondern wir gehen in die Werkstatt, wo geschraubt worden ist. Es ist ein großen Raum. Ja, es hat wirklich eine riesen Werkstätte. Und da werden wir dann also 5,5 Wochen gastieren.
Ja, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, Alain, für das wirklich hochinteressante Gespräch
gerne.
Dass wir so in die Tiefe haben gehen können mit dir gerne. Auch.
Aber wir sehen uns im Pop-Up, schätze ich mal. Wir müssen sehen, weil
ich hoffe es.
Mit dem Jürgen ausmachen, ja.
Ich gehe davon aus. Ja.
Ihr wart immer da, ja?
Ja.
Na passt. Na super. Cool.
Alain.
Dann. Vielen Dank.
Vielen lieben Dank und liebe Grüße an alle.
Wir sehen uns, Marek. Ja. Liebe Grüße auch zurück. Liebe Grüße an Jürgen und seiner lieben Frau. Und
das werde ich ihm sagen, wird er sich freuen.
Alles Gute und
Mach
vielen
ich.
Dank. Wir hören uns, Papa.
Machen wir. Danke. Tschüss.
Ciao.